Willkommen zum Podcast Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In Österreich übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bis Pflege, und unterbrechen dafür öfter ihre Berufslaufbahn. Männer arbeiten meist Vollzeit, besonders in männerdominierten Bereichen wie Mint.
In diesem Podcast fragen wir, wie können Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser zusammenpassen? Wie kann Gleichstellung in Unternehmen wirklich gelingen? Dazu sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Nadja Bergmann und
Claudia Sorger von L&R Sozialforschung. Willkommen bei Folge 4 unseres Podcasts Männer Mint Care. Der Titel unserer heutigen Folge ist Mitstreiter oder Ausnahme, Männer in der unbezahlten Care-Arbeit.
Wir freuen uns sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Romeo Bisutti. Du bist Leiter vom Männergesundheitszentrum MEN, freier Mitarbeiter der Männerberatung in den Bereichen Fortbildung und auch ehrenamtlicher Obmann von White Ribbon.
Ja, danke schön für die Einladung.
Hallo, herzlich willkommen. Magst du noch was hinzufügen? Oder?
Ich glaube, das reicht schon. Von meiner Profession vielleicht bin ich klinischer und Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut und darf auch im Dachverband Männerarbeit Österreich mitwirken, auch ehrenamtlich. Versuche eigentlich mein Leben sehr viel für gleichstellungsorientierte Männerarbeit an verschiedensten Schauplätzen mich da einzusetzen, weil ich das wichtig finde, weil ich gern für die Männer da bin und das auch einen wichtigen Beitrag finde, hier auch für die Gleichstellung sozusagen einen Hebel hier zu haben. Und ja, das macht mir viel Freude und Spaß.
Super. Und ich glaube, wir werden da heute auch sehr profitieren von deinen Einblicken, die du uns weitergeben kannst. Genau, weil heute wollen wir uns ja mit der Frage auseinandersetzen, auch vor deinem spezifischen Beratungshintergrund, wie Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Bildungshintergrunds, Erwerbsstatus, eingebunden in Care-Arbeit, also wie es ihnen eigentlich geht, den ganz verschiedenen Männern auch mit Arbeit, mit Care-Arbeit, mit Gesundheit, Wohlbefinden. Und da würden wir vielleicht mit einer ein bisschen, nicht ganz neuen Frage einsteigen. Also Herbert Grönemeyer hat ja schon 1984 die Frage gesungen, wann ist ein Mann ein Mann? Damals auch schon ein bisschen vielschichtigere Antworten gegeben, wie vielleicht manch andere Interpreten. Aber doch hat sich ja vielleicht seit 1984 auch einiges getan. Wie würdest du heute Mann sein in seiner Vielschichtigkeit auch definieren, auch so vielleicht im Zusammenhang mit unserem Thema Care-Arbeit? Was siehst du da für Rollenmöglichkeiten?
Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich seit 1984 viel getan hat. Also zur Zeit von Herbert Grönemeyer war sicher der Fokus auf Erwerbsarbeit und eine ausschließliche Erwerbsarbeit und eine klassische Rollenteilung den Geschlechtern gemäß, die Care-Arbeit bei den Frauen, die Lohnarbeit, Erwerbsarbeit bei den Männern war eigentlich die klassische Rolle. Und da hat sich sehr, sehr vieles getan, muss man sagen. Also die Vorstellungswelten, wie man sein Leben leben kann, sowohl auf Seiten von Frauen als auch auf Seiten von Männern, haben sich verändert. Und wenn ich jetzt beim Thema Vereinbarkeit oder Vaterschaft bei Männern bleibe, hier ist die Bereitschaft der Männer oder die Vision oder das Wollen von Männern, hier auch eine viel aktivere Rolle zu spielen, hier auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, auch wirklich aktiv Vater zu sein, hat einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Also das ist, wenn man sich Umfragen anschaut, aber auch bei uns in den Beratungen sehen wir, dass die Männer ein ganz hohes Interesse daran haben, auch Vater zu sein und die Verantwortung nehmen. Wir bekommen das sogar in solchen Situationen mit, wenn wir jetzt Beratungen haben, also das nennt sich so Schwangerschaftskonfliktberatungen, wo dann irgendwie aus welchen Umständen auch immer sozusagen hier ein Baby unterwegs ist. Manchmal ist er gar nicht selber der biologische Vater, aber die Partnerin hat halt irgendwie einen Seitensprung gemacht oder solche Situationen. Oder man ist eigentlich in einer Trennungsphase, dann ist plötzlich doch noch ein Kind da, wie gehe ich mit der Situation um? Und da sieht man, dass bei sehr, sehr vielen Männern einfach Vater zu sein, dass man auch über Dinge hinweg sieht, für die Partnerschaft ein Kind zu haben, ein Kind zu erziehen, einen ganz hohen Stellenwert hat. Also es hat wirklich hier eine sehr eine hohe Aktivierung des Themas stattgefunden, das muss man sagen. Aber manche Dinge haben sich auch nicht verändert, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich anschaut, die Anzahl der Männer, die dann tatsächlich die Karenz in Anspruch nehmen, da stagnieren wir ja oder da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Und da sieht man natürlich, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Strukturen uns formen. Viel von dem, was wir als Geschlecht erleben, ist ja strukturell überformt. Und wir sollten nicht immer nur auf der Ebene vom Individuum diskutieren. Das sage ich als Psychologe, als Therapeut. Ja. Aber tatsächlich sind es ja die Strukturen, die uns formen, die uns Normalität widerspiegeln, die damit zu tun haben, was fühlt sich vertraut und normal an. Und wenn sich die Strukturen nicht mitverändern und wenn die Strukturen das nicht möglich machen, dann entwickle ich gar nicht diese inneren Bilder oder dann suche ich gar nicht nach den Möglichkeiten, weil ich nicht mal ein Modell und eine Vorstellung habe. Und da habe ich das Gefühl, da sind wir eher wieder auf einem Weg zurück in manchen Bereichen, muss man tatsächlich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass das natürlich mit, wie soll ich sagen, wirtschaftspolitischen Großwetterlagen zu tun hat und dass Modelle, also kennt diesen Ausdruck aus dem angloamerikanischen Sprachraum, aus dem Silicon Valley, diesen Ausdruck Zero Drag, also wann ist meine gute Arbeitskraft, wenn man sozusagen nichts anhaftet, also man ist dann allglatt und man ist ständig verfügbar. Und solche wirtschaftsliberalen, neoliberalen Vorstellungen von Arbeitskraft sind natürlich das Gegenteil von Caring. Und dann ist auch ganz klar verteilt, wer da überhaupt in die Care-Rolle haben kann. Und dann sind es die Tradwives, die dann dazu fantasiert werden und anderes mehr. Also wir sehen, leider ist die Landschaft auch in manchen Dingen extremer oder aggressiver geworden, muss man sagen, die sich auch ganz klar gegen diese Bewegungen stellt. Und es ist gar nicht so einfach, da seinen Weg zu finden. Und es ist für viele Männer auch nicht einfach, hier eine gut über sich zu sprechen, gut mit sich in Kontakt zu kommen. Also viele Männer sind bereit, was zu tun und dann haben sie aber Angst, wenn sie darüber reden, dann sagen sie nicht das richtige Wort, dann werden sie gleich verurteilt dafür. Also die meisten Männer sind grundsätzlich diesen Veränderungen positiv gegenüber eingestellt, aber kennen sich nicht so super hundertprozentig aus, so würde ich es vielleicht sagen. Und wenn man immer nur die Messlatte anlegt, sozusagen, du musst jetzt der super profeministische Vollprofi sein, dann ist diese Messlatte manchmal so streng, dass das ein bisschen demotivierend ist. Und sie wollen aber auf keinen Fall mit solchen, ich weiß nicht, reaktionären Männern oder Manosphere, so wollen es auch nicht sein und dann sind sie halt so in der Schwebe. Und unsere Arbeit, glaube ich, in den Männerberatungsstellen oder in der Männerarbeit adressiert nicht zuletzt auch diese Männer, dass wir sagen, okay, wie kann ich diese Männer erreichen, die willens sind und der Weg ist natürlich, sie mit sich selber in Kontakt zu bringen, ihnen Worte zu geben für das, was sie empfinden, für das, was sie möchten und das auch in den Betrieben zum Ausdruck zu bringen. Also wir haben sehr viele Männer auch immer wieder in Beratung. Das ist meistens nicht das Hauptthema der Beratung, aber wo wir erleben, wenn es dann zur Familiengründung kommt, diese klassischen Entscheidungsprozesse, das muss ich euch nicht erzählen. Der Knick in der Partnerschaft ist natürlich, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und die Männer, die dann berichten über die Diskussionen, wo es dann darum geht, um Einkommenssituationen. Und wahrscheinlich sind die MINT-Berufe auch Berufe, die ein hohes Einkommen haben oder die eher gut bezahlt sind. Und da spielt das natürlich noch mehr eine Rolle. Oder Diskussionen, hochspezialisierte technische Sachen, wo die Männer das Gefühl haben, wenn ich jetzt da rausgehe, dann stirbt das Projekt oder dann fährt die U-Bahn nicht weiter. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt. Ja. Aber tatsächlich ist dann so, diese Berufe bringen dann so bestimmte Logiken mit sich und zum Teil auch, dass von oben signalisiert wird, wenn du das machst, dann kannst du deine Karriere vergessen. Also das ist der Karrierekiller und das wird den Männern auch so mitgeteilt und das macht natürlich auch was mit den Männern in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und so. Also das sind schon ganz schöne Hürden, die wirklich viel auf der strukturellen Ebene gebaut sind.
Mhm. Ja, es war in den letzten Folgen, also in den ersten drei Folgen, war auch viel die Rede so von eben, was ist so Wunsch und was ist Wirklichkeit auch seitens der Männer. Also eben so wie du angesprochen hast, der Wunsch oder der Anspruch ist bei vielen Männern da, das anders zu leben, eine andere Form von Familie zu haben, als das in ihrer Elterngeneration noch der Fall war. Und wir schauen uns halt in unserer Arbeit sehr auf die Statistiken an und schauen dann, okay, wie ist die Wirklichkeit jetzt, wenn es rein um die Zahlen geht, eben zum Beispiel in der Zeitverwendungserhebung. Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann sieht man, dass Frauen im Durchschnitt täglich etwa 1 Stunde und 16 Minuten mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Frauen leisten rund 4 Stunden und 15 Minuten pro Tag, Männer etwa 2 Stunden und 29 Minuten. Und vor allem in der Kinderbetreuung zeigt sich da so diese sehr ungleiche Verteilung. Das heißt, Frauen mit Kindern machen da im Durchschnitt täglich 1 Stunde und 58 Minuten, also fast 2 Stunden der Kinderbetreuung als Hauptaktivität, während Männer im Durchschnitt 53 Minuten investieren. Und da zeigen sich dann doch sehr deutliche Unterschiede. Und was uns da auch interessiert, ist auch so, also welches Bild haben Männer eigentlich von Care-Arbeit? Was stellen sie sich auch darunter vor? Also weil wenn man sich diese Tätigkeiten ansieht, dann sind das ja doch ganz, ganz unterschiedliche Verteilungen. Also aus deiner Erfahrung, was stellen sich Männer darunter vor und wo würden sie dann gerne mehr Zeit investieren?
Also ich glaube, viele Männer, oder man wächst als Mann eigentlich gar nicht mit der Vorstellung auf, dass man überhaupt Care-Arbeit macht, wenn man jetzt traditionelle Männlichkeitsbilder anschaut. Mhm. Vater sein, Familie zu haben, ist mehr so ein Status, wo man sagt, ich habe es geschafft, ich bin zeugungsfähig und ich weiß nicht, ich habe Kinder auf die Welt gesetzt und fühlt man sich dann super. Aber diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die unbezahlte, unsichtbare Arbeit, auch der Mental Load, der dahinter steckt, das wird oft nicht mittransportiert. Das versuchen wir natürlich in sehr vielen unserer Männerarbeit, Burschenarbeit mitzunehmen, Aktivitäten rund um den Boys Day, aber auch in sonstigen Workshops, wo wir die Burschen ganz offensiv mit der Frage konfrontieren, wie stellst du dir dein Leben als Vater vor und haben dann auch Übungen, wie ist dein Tagesablauf als Vater, um sie damit einfach erlebnisnah in Berührung zu bringen, was heißt das dann, wenn das Kind in der Nacht Zahnweh hat, wenn die Kinder Hausaufgaben zu machen sind, die Mutter ist krank, ich bin krank, die Kinder sind krank, alle sind krank, ich muss irgendwie absagen, ich komme in Abgabefristen vielleicht in meiner Arbeit und so weiter und so fort. Wie gehe ich mit der Situation um, welches Leben habe ich dann? Interessanterweise, viele Männer, die auch klassisch gebaut sind, möchten dann in der Situation der absolute Support sein und stecken sich dann ganz zurück. Das ist was in der männlichen Rolle oft so drinnen ist, der Held sein, den breiten Rücken haben. Nur mit dem breiten Rücken, das ist ja an sich total super, nur manchmal ist das auch ein bisschen anstrengend, weil sie dann in so einer Art Passivität und in einer Reaktion drinnen sind und gar nicht so in der Aktion. Das erleben dann die Frauen häufig. Also der Mental Load bleibt bei mir liegen. Der Mann aber fühlt sich, man kann es nicht verallgemeinern, aber es gibt so Situationen, wo sich die Männer dann missverstanden fühlen, ich mache doch eh alles, du musst es mir nur sagen. Ja? Also die Männer fühlen sich total supportive und sagen, ich mache alles für meine Frau, ich stecke alles zurück, nur für die Familie. Und die Frau sagt, warum bist du so passiv, warum siehst du das nicht selber? Und dann sehen wir also bestimmte Dynamiken in den Beziehungen. Aber ich glaube, es mangelt auf jeden Fall daran, dass die, oder je eher Männer eine positive Vorstellung haben, dass sie sagen, okay, wir machen das gemeinsam, wir lösen das gemeinsam. Es ist vom Windelwechseln bis Hausaufgaben machen, von den nassen Tätigkeiten. Wir kennen auch bei diesen Studien sehr oft, dass die nassen Tätigkeiten von den Männern weniger gemacht werden als die trockenen Tätigkeiten. Also da sehen wir viele Unterschiede. Und manchmal ist so ein witziger blinder Fleck. Ich muss an eine Beratungssituation gerade denken, wo ein Mann bei mir war, wo das erste Kind war unterwegs. Und es hat dann so also Spannungsverhältnis, weil es halt so sein kann. Einfach dieses geht immer näher der Geburt und die Frau natürlich schon ein bisschen schwierig unterwegs und kann nicht mehr so im Haushalt alles Mögliche machen und so. Und ich habe mit dem Mann darüber gesprochen, was würde ihre Partnerin jetzt gut tun? Was hat er zu Anspannungen geführt? Und er hat gesagt, ja, es würde gut tun, wenn er so im Haushalt was machen würde, also wenn er staubsaugen würde, Wäsche waschen, weil es schaut halt zu Hause aus. Und ich habe gesagt, wie wäre es denn, wenn sie das machen würden? Und ich habe gesagt, so profan kann doch die Antwort nicht sein. Also da müssen wir doch wirklich total psychologisch irgendwas machen. Ich meine, na gar nichts müssen wir psychologisch machen, das ist eher so handfest. Also es ist eher so diese Wahrnehmung, dass diese Dinge wichtig sind. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt.
Mhm. Aber es sind ja eben, weil du diese Dynamiken angesprochen hast, dann sind ja dann eben nicht nur Männer in ihrer Rolle, sondern Frauen auch. Und das ist ja dann auch oft so eine Problematik, dass Frauen auch Tätigkeiten dann übernehmen und sagen, na gut, ich mach's halt. Das ist einfacher, als wenn ich dann schon wieder sage, machst du oder so. Ne?
Naja, ich glaube, Frauen stehen ja unter dem Druck, dass sie nicht als Rabenmütter dastehen wollen. Und Sidestep, Rabenmütter sind Supermütter. Also das ist ja ein total blöder Begriff. Wie sagt man, schaut auch zur Rabenmutter. Ja. Das sind Spitzenmütter in der Vogelwelt, habe ich mir sagen lassen. Aber die stehen unter dem Druck und machen sich selber wahrscheinlich auch einen Druck, alles richtig und perfekt zu machen und tun sich dann vielleicht auch schwer, Verantwortung abzugeben in manchen Situationen, weil es ist nicht, dass man sie eine schlechte Nachrede haben, weil dann vielleicht andere weibliche Personen im Umfeld drauf schauen oder man gut performen will vor anderen. Also da kommen schon solche Dynamiken, kommen natürlich dann mit hinein. Und deswegen ist auch so wichtig, und das ist auch gar nicht so einfach, gerade wenn Kinder auf die Welt kommen, erst ein Kind oder wenn das zweite Kind dann da ist, wird es noch komplizierter, die Kommunikation nicht zu verlieren. Und man merkt ja, wenn die Kinder da sind, auf einmal hängt alles mit allem zusammen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also jeder, der sich bewegt, bewegt 7 Leute mit, gefühltermaßen. Also ich weiß nicht, vom Kindergarten, der Schule, von irgendwelchen arbeitsbezogenen Sachen, auf einmal bewegt sich so viel und jede Entscheidung, die ich treffe, wirkt sich auf 7 Ebenen aus. Und wenn ein Kind krank ist, da geht eine ganze Lawine los. Und da eine gute Kommunikation zu pflegen, ist gar nicht so einfach. Und wir sehen das auch, wenn Patchwork-Situationen da sind, wir haben ja viele Familien mit Patchwork-Situationen, sehen wir das Gleiche, das ist dann noch einmal komplizierter, weil wer spricht dann alle mit? Vielleicht ist da noch eine leibliche Mutter, ein leiblicher Vater und wie sind dort die Abholdienste und das Mitsprechen und die Aufgaben. Also die Realität ist dann schon recht komplex, muss man sagen. Und wie gesagt, ich glaube so die, was viele Männer, was vielleicht in der männlichen Rolle angelegt ist, sagen wir, was zu tun ist, ich mache alles, was eine Art von Support sein soll. Und für Frauen dann vielleicht übrig bleibt, ja, denk einmal selber drüber nach. Ich überspitze das jetzt sehr in den Dynamiken. Aber sowas erleben wir in der Beratung zumindest immer wieder, dass das solche Klassiker unter Anführungszeichen sind.
Und da vielleicht nur noch nachgefragt, bewegt man was mit Beratungen? Also jetzt auch so auf praktischer Ebene?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Beratungen führen ja dazu, dass die Männer zunächst einmal gehört werden und gesehen werden. Das tut ihnen schon mal gut. Durch die Art der Fragen, die wir stellen oder das, was uns vielleicht, was wir verbalisieren können, geben wir dem Mann Worte oder er findet Worte, wie es ihm geht. Und dann kriegt er ein besseres Selbstgefühl und mit dem Selbstgefühl oft auch ein besseres Selbstwertgefühl. Und dann kann er auch besser die Dinge artikulieren. Und dort, wenn wir dann in Paarsituationen beraten, kann man natürlich dann viel besser die Bedürfnisse heben. Es kann übrigens auch umgekehrt sein. Also es gibt auch Konstellationen, wo der Vater wirklich die ganze Mental Load trägt und die Kinder sind die Ur-Papa-Kinder und hin und her und die Mutter. Und er wünscht sich eigentlich mehr Beteiligung von der Mutter. Und das ist, traut er sich gar nicht aussprechen, weil das widerspricht natürlich seinem, ich möchte eine emanzipierte Frau haben und hin und her und schluckt das dann runter. Und gleichzeitig gärt in ihm aber auch etwas, was ich denke, naja, das liegt jetzt alles bei mir. Ist es vielleicht nicht die klassische Konstellation, aber die Welt ist bunt und breit und es gibt natürlich alle möglichen Konstellationen. Wir sind da wertfrei natürlich. Wir gehen jetzt nicht mit einem Klischeebild, die Männer sind so, die Frauen sind so, sondern schauen uns jede Situation an und sehen es als unsere Aufgabe, die Bedürfnisse zu heben und gute Lösungen zu finden. Auch wenn es mehr komplexere Situationen, wie gesagt, Patchwork-Situationen, Trennungssituationen, das ist natürlich ein ganz heikler Punkt immer, dass wir da gute Wege finden. Und eins ist klar, und das sind wir auch sehr froh, dass in den allermeisten Fällen beiden Paaren klar ist, es braucht jetzt Vater und Mutter oder beide Bezugspersonen, auch bei einer Trennung, auch bei solchen komplexen Situationen. Und wie kann man das gut erhalten? Und je eher davor schon diese Sachen gut verteilt waren, Mental Load gut verteilt war, desto besser geht das dann auch, sollte man sich trennen. Es gibt ja viele Trennungen, die ja auch im Guten auseinandergehen. Es ist ja nicht alles gleich ein Rosenkrieg.
Ja, du hast vorher auch schon angesprochen, die Rolle der Betriebe, die ja irgendwie vielleicht auch immer fordernder wird oder nach einer Zeit, wo vielleicht mehr auf ein Gleichgewicht geachtet wurde, hast du jetzt auch angesprochen, erlebst du wieder einen Rückschritt. Wir haben ja auch eine Befragung im Rahmen unseres Projekts gemacht, wo sich unter anderem gezeigt hat, dass schon sehr viele Männer nicht nur in Vollzeit sind, sondern in überlanger Vollzeit. Also ein sehr hoher Anteil, nämlich 2/3 waren das, arbeitet regelmäßig weit mehr als 40 Stunden. Und das sind natürlich auch Bedingungen, die es schwierig machen, Care-Arbeit zu leisten. Manche MINT-Bereiche, Produktion, Schichtdienst auf Baustellen, davon wird berichtet, dass Teilzeit nicht einmal möglich wäre. Also auch wenn man es aktiv einfordern würde, was ja auch nicht viele machen. So vor diesem Gemengelage der Hintergrund, wollen Männer so viel Erwerbsarbeit leisten oder wie können sie da vielleicht auch mehr in den Widerstand gehen oder mehr in die Verhandlung kommen?
Ich kann das nur bestätigen. Es gibt zum Beispiel in diesen Berufen eine Zielgruppe, für die wir ein Projekt entwickeln wollten, haben wir eingereicht, aber vielleicht werden wir das noch später umsetzen. Und das sind Männer in der Baubranche, weil Männer in der Baubranche sehr, sehr große psychische Belastungen haben und eine erhöhte Suizidalitätsrate haben. Und die Männer in der Baubranche sind genau diese Männer, die du gerade angesprochen hast, nämlich mit überlangen Arbeitszeiten, ständiger Verfügbarkeit und so weiter, oft Monate, jahrelang von der Familie weg, kaum Kontakt. Und die Strukturen lassen das nicht anders zu, weil wenn der sagt, ich mache jetzt da nicht mit, dann bin ich, dann die Firma hat sofort jemand anderen. Also ich bin da jetzt nicht in jedem Fall in dem hochspezialisierten Bereich unterwegs. Und ich habe von einem Kollegen, der hat mir erzählt, von einem Tunnelbauprojekt in Österreich, und da ist ein Seelsorger dort unterwegs mit den Männern, weil die Männer solche Probleme haben, so lange von der Familie getrennt, dann können sie gerade ein bisschen Videotelefonie machen. Und das ist auf eine Art ihre Art, Care-Arbeit zu leisten, über die Erwerbsarbeit, über die Lohnarbeit, dafür zu sorgen, dass es der Familie gut geht. Das ist natürlich für eine Beziehung und für eine Partnerschaft Gift. Oder sagen wir so, ich weiß nicht, ob es gleich Gift ist, aber es ist eine hohe Belastung. Also wenn ich ein paar Monate nicht daheim bin, dann habe ich ein bisschen zu Hause, ich weiß nicht, ein paar Wochenenden zu Hause und dann bin ich wieder ein paar Monate weg. Wie sollte eine Beziehung gut funktionieren? Also das ist eine ganz große Herausforderung und darunter leiden die Männer auch sehr. Dann sehen dann wenig Möglichkeiten, dann kommt es zu Trennung, dann kommt es zu Scheidung und so weiter. Aber das sind tatsächlich strukturelle Bedingungen, wo wir sagen oder wir einfach wissen, dass vieles, was in der Wirtschaft, wenn es sehr profitorientiert ist und wenn es sehr viel um die Dividenden geht, dann ist das kein Sozialprojekt, sondern das ist ein Projekt, wo es um die Dividende geht und da haben die Menschen zu funktionieren wie ein Rädchen in einer Maschine. Nur wir sind keine Rädchen in der Maschine, wir sind Menschen. Wir haben ganz andere Bedürfnisse. Also ich sehe da wirklich die strukturellen Sachen. Und hier wäre es natürlich wichtig, sich zu organisieren, dass die Männer auch ihre Stimme erheben, dass wir vielleicht auch, ich weiß nicht, um Arbeitsrechte kämpfen und all diese Sachen. Auch da sehen wir ja, das ist sicher im Moment ganz schön unter Druck geraten. Und wir sehen aber etwas, wenn man es jetzt mehr so auf einer Geschlechterdebatte sieht, dann sehen wir, wie hat denn diese Veränderung stattgefunden? Also wenn wir uns anschauen von Grönemeyer bis heute, was hat sich da verändert? Viele Umfragen würden sagen, da hat sich vieles verändert, also in Richtung einer gleichstellungsorientierten Männlichkeit. Dann hat es ja nicht dadurch stattgefunden, dass die Männer zu Hunderttausenden in Männergruppen gegangen sind, miteinander gesprochen haben, du Wahnsinn, Männergesundheit, meine Frühsterblichkeit, ich sollte Prostata untersuchen und mir geht es eigentlich nicht gut und ich sollte über meine Gefühle reden und ich weiß nicht, ich hätte gern Zeit mit meinen Kindern. Ja, ich auch. Wäre schön, aber so war es nicht.
Klingt gut,
aber so war es nicht. Ich meine, viele Männer machen das schon in ihren Freundschaften, aber so, also jetzt nicht so diese Männerbewegung, die sich irgendwie so artikuliert hätte, auch gesellschaftspolitisch, sondern es war eine Anpassungsleistung im Großen und Ganzen, weil sich die Frauen verändert haben und weil über die Ansprüche, die die Frauen an ihr Gegenüber haben, sich etwas verändert haben, die Männer haben bemerkt, also jetzt die Männer gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Viele Männer haben bemerkt, mit dieser alten Nummer, mit diesen alten Schuhen komme ich nicht weit. Ich brauche neue Schuhe. Und dann sehen wir auch oft diese Gemengelage, dass die Männer, wenn sie dann mit Frauen zu tun haben, mit der Partnerschaft ein bisschen anders ticken als vielleicht am Arbeitsplatz, als mit den Freunden. Da ziehen sie immer ein anderes Paar Schuhe sozusagen an. Aber ich glaube, diese Veränderung war auch eher so eine reaktive Veränderung, nicht so eine aktive Veränderung. Natürlich würden wir uns wünschen, dass die Männer viel aktiver für Gleichstellung eintreten, dass sie viel aktiver sagen, ja bitte, ich möchte auch meine Elternteilzeit oder meine Vaterauszeit möchte ich gern auch aktiv in Anspruch nehmen. Die Länder, wo wir sehen, wo es tatsächlich funktioniert, sind ja die, wo es verpflichtend ist. Ich glaube, in Island, wenn ich mich richtig erinnere, ist es verpflichtet und da gibt es keine Diskussion drüber. Punkt, Ende, fertig. Aber natürlich, ob das jetzt auf so einer Ebene, wenn man an die Tech-Bros denkt, die gerade so am Ruder sind, ob das deren Modell ist, da wage ich daran zu zweifeln. Und das finde ich halt einen gesellschaftspolitischen Bauchfleck des Patriarchats. Und das finde ich halt nicht so günstig, wenn wir tatsächlich daran denken, dass wir eben keine Rädchen sind, sondern Menschen sind. Und wir Menschen brauchen andere Menschen, um Mensch zu werden. Wir brauchen Väter, Mütter, all genders, wir brauchen Personen, wir brauchen Beziehungen. Und vielleicht auch das noch wichtig dazu gesagt, das zeigen ja viele Untersuchungen und Studien, die Väter, die sich entscheiden, Care-Arbeit zu machen, die viel Kontakt mit den Kindern haben, die auch in Karenz gegangen sind, die leben zufriedener und länger. Die sind gesünder. Also die Männer haben wahnsinnig viel davon, die profitieren sehr davon. Und das ist ja auch doch eine ganz wichtige Sache, es ist eine große Gewinnseite. Man denkt immer so, die Verlustseite auf der materiellen Ebene, und oft ist es natürlich existenziell, ist schon klar. Gleichzeitig dort, wo wir die Männer sehen, die sich für den Weg entscheiden, mit anderen Menschen, mit den Kindern, mit der Familie Zeit zu verbringen, das ist ein Riesengewinn. Und die Männer sagen, das, zum Glück habe ich diese Entscheidung so getroffen, zum Glück konnte ich sie so treffen, wie gesagt, sozial benachteiligte Zielgruppen tun sich viel schwerer, diese Entscheidung zu treffen. Gerade wenn man sehr von einem besser bezahlten Gehalt sehr abhängig ist, dann wird diese Entscheidungsspirale, sind wir wieder beim Thema Gleichstellung, Gehälter der Frauen und so weiter und Gender Pay Gap und so weiter. Da sehen wir, wie diese strukturellen Mechanismen dann auch sich in individuelle Entscheidungen ganz direkt auswirken.
Mhm. Und das ist jetzt angesprochen, eben am Beispiel Island, Verpflichtung zur Elternkarenz, dass das was bewirkt, also hat ja was bewirkt in Island. Es würde sich in Österreich auch was bewirken, wenn man sagt, ein Teil der Elternkarenz ist fix reserviert für den anderen Elternteil, also für den Vater. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, was wäre noch eine Unterstützung, dass wir sagen, okay, es geht was weiter? Und eben, es gibt ja auch diese gegenteiligen Entwicklungen, wo es wieder in diese Retraditionalisierung geht, das gibt es ja auch. Aber was könnten noch Dinge sein, wo man sagt, ja, das wäre unterstützend, auch für Männer, um wirklich so diesen Anspruch, sich mehr einzubringen, auch leben zu können. Also was müsste da auch in den Betrieben passieren, weil da ja auch oft noch davon ausgegangen wird, naja, ich habe halt einen Vollzeitarbeiter, der kann Überstunden machen und das soll er auch, weil der will ja auch weiterkommen. Aber ich meine, wer macht dann diese ganze Care-Arbeit? Und genauso auf der anderen Seite ist ja diese Frage, ja, wenn man dann sagt, ja, Frauen sollen nicht so viel Teilzeit arbeiten, aus den bekannten Gründen, weil es ist schlecht für ihr Einkommen, es ist schlecht für die Pension und so weiter. Aber wer macht dann die ganze Care-Arbeit? Also irgendwie geht sich das ja alles nicht aus.
Weiß sich die Katze,
ne?
In Schwanz. Genau. Also ich glaube, in den Betrieben, würde ich sagen, ist es ganz sicher einerseits ein Top-Down-Modell. Also das ist einfach von der Hierarchie und von den Strukturen her so, dass in Betrieben, wo signalisiert wird, das wollen wir haben. Es gibt Programme für die Väter, es gibt Programme, wo sie informiert werden. Ja, das gibt es auch für Väter. Ja, hier gibt es auch die Väterkarenz. Und wo es auch Modelle gibt, wo auch sichtbar Führungskräfte dann auch in die Vaterauszeit gehen oder wo sie Teilzeitmodelle haben, wo man die Vereinbarkeit macht und wo das auch beworben wird, wo das kommuniziert wird in den Betrieben, wo es vielleicht Informationsveranstaltungen dazu gibt, gezielt an die Gruppe der Männer. Und das fände ich jetzt natürlich in dem Sinne auch wichtig, hier Männer gezielt anzusprechen, weil die Männer vielleicht so von sich nicht auf die Idee kommen. Man kann natürlich auch gleich alle ansprechen, Männer und Frauen ansprechen, aber wichtig ist, meine Sorge ist dann manchmal, wenn man es zu breit anspricht, kommen eher die Frauen. So ist es eher gedacht. Also nicht, dass man jetzt die Frauen ausschließen will von dem Diskurs, aber Wege findet, um die Männer wirklich aktiv einzubinden. Das fände ich ganz, ganz wichtig und das setzt gute Hebel und dass man Modelle hat. Es gibt ja auch große Betriebe, die das ganz anders leben, die sagen, okay, lassen wir uns doch auf diese moderne Welt ein. Und das ist auch interessant. Auch da ist möglicherweise ein bisschen ein Change-Prozess im Gange. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass die Bevölkerung ja eher schrumpft in europäischen Ländern, dass die Unternehmen ja ganz viel umdenken. Das weiß ich, wie sehr ihr das so bemerkt in euren Untersuchungen, aber die buhlen ja richtig. Die müssen richtig sozusagen bewerben. Und ich bekomme das aus meinem Umfeld mit, dass manche Firmen haben eine Zusage und haben ganz häufig, dass die Person am ersten Arbeitstag absagt und sagt, ich habe doch was anderes gefunden. Also man bekommt so das Gefühl, die können sich's aussuchen und dann gehören diese Flexibilitäten, diese Möglichkeit, sich das Leben nach den eigenen Wünschen einzuteilen, gehört heutzutage bei vielen Firmen auch schon zum Portfolio, dass ich sage, ja, Vereinbarkeit ist bei uns wichtig und das sind unsere Maßnahmen, ABCD. Und dass man hier auch die Männer adressiert, die Männer mitnimmt, das wären Maßnahmen, die, glaube ich, sehr, sehr hilfreich wären, dass wir diesen Zielen näher kommen.
Weil wir vorher auch über die Tech-Pros gesprochen haben, also das ist offenbar auch recht unterschiedlich, wie oder welche Branchen, welche Firmen da wie agieren. Manche eher aggressiv Richtung noch mehr Stunden, andere, die da vielleicht ein bisschen moderner auch sein wollen, oder wie nimmst du das wahr? So?
Also ich weiß nicht, ob man das auf Branchen würde ich das nicht, würde ich es mir nicht trauen, runterzubrechen. Aber es ist schon so, dass wir, also gibt es gerade aktuell diese Neuseeland-Studie, die ist ein bisschen herumgegangen, wo man in Neuseeland versucht hat zu beforschen, wie viel Prozent der Männer toxische Männlichkeit vertreten. Und man hat, glaube ich, mehr als 15.000, knapp 16.000 Männer befragt und hat so 8 Kriterien festgelegt. Und wenn man auf all diesen 8 Kriterien hohe Scores hat, ist man quasi toxisch. Und dann hat man herausgefunden, dass etwa 11% der Männer toxisch sind. Und das war, wenn man mich gefragt hätte, war ich eher überrascht, dass das eher weniger sind, als man es vielleicht so annehmen würde, dass man so mitbekommt. Davon etwa so 7,5% so benevolent toxic, also so herablassend toxisch, also diese von oben herab. Und 3,5% so aggressiv, hostile, feindselig toxisch. Und da sieht man, dass es gar nicht so viele Männer sind in Prozenten, aber in absoluten Zahlen sind es halt viele, weil diese 11% sind für Neuseeland, ich glaube, so über die, um die 200.000 Männer. Und das ist natürlich schwierig. Und wo sind diese Männer, in welchen Positionen? Das sind sehr viele Männer, die sehr gut verdienen, in sehr einflussreichen Positionen sind, wertkonservative Kreise, sage ich mal, mit Kapital ausgestattet. Zeigen auch andere Untersuchungen von Wippermann zum Beispiel, der so Männerstudien gemacht hat. Und andererseits Männer mit Abstiegsängsten. Also die sind am ehesten in diesen Segmenten unterwegs. Was aber interessant war, dass 35% dieser Männer atoxisch waren. Also die erfüllen keine Kriterien von toxischer Männlichkeit. Das heißt, da sehen wir so einen bestimmten Shift. Nur diese Männer sichtbar zu machen und ihnen Sprachrohr zu geben, ist gar nicht so einfach. Und die größte Gruppe, sind um die 50% der Männer, da ist es darum gegangen, die sind eben ein bisschen unterwegs, aber wissen noch gar nicht genau, wie weit soll es gehen oder wo bin ich mitgemeint und sind dann irgendwie unsicher in dem. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass es in vielen Bereichen gleichstellungsorientierte, fürsorgliche, caring Masculinities, in vielen Bereichen den Stellenwert des sozial Erwünschten erreicht hat. Aber in der Realität halten halt in patriarchalen Strukturen relativ wenige Prozentzahlen an männlichen Personen die Macht fest in ihren Händen. Ich glaube, das können wir auch in dieser weltpolitischen Lage beobachten, dass wir in unserem Leben von Entscheidungen von ganz wenigen Männern mit unglaublich hoher Macht, mit militärischer Macht, mit finanzieller Macht, mit ökonomischer Macht ausgestattet, dass wir denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind.
Ich habe mir das nämlich gedacht bei den 11%, wenn diese 11% sehr aktiv sind in ihrer Toxizität, dann macht das sehr viel aus und dann bewirkt das sehr viel Negatives. Ja.
Genau, also wenn sie an mächtigen Hebeln sitzen, reicht auch vielleicht 1%, aber die 1% sind dann sehr mächtig. Und wenn wir uns anschauen, wie das Vermögen auf diesem Planeten verteilt ist, wissen wir ja, dass ein ganz kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung besitzt 50% der Ressourcen und verbraucht auch 50% der Ressourcen. Also wir sehen ja, dass diese Welt von so einem Gerechtigkeitsstatus, ein gutes Leben für alle, noch weit entfernt ist. Ich glaube, jetzt hoffe es zumindest, dass die aktuellen Entwicklungen dazu beitragen mögen, dass das auch möglichst viele Leute erkennen, dass das eine Sackgasse ist. Und dass man, wenn man nur schnell in die Sackgasse rennt, bleibt es trotzdem eine Sackgasse. Ja, also so, aber es ist halt eine Hoffnung von einem Menschen, der gern hätte, dass es allen Menschen gut geht.
Ja, wäre schon schön.
Ja, wäre schön. Mhm.
Ja, das war jetzt ewig da auch jetzt noch so festhängen, diesen 11% toxischen Männern, die so mächtig sind, oder nicht jetzt alle, oder auch die mit den Abstiegssorgen, die da ja auch ganz, ganz wirkmächtig sind. Ja, ich glaube, ich muss da erst ein bisschen drüber nachdenken. Das finde ich einen total spannenden Ansatz, das Thema auch eben so über diese, über das Toxischsein sozusagen zu diskutieren. Also das finde ich sehr spannend.
Ja, also wie patriarchale Strukturen sich dann einfach fortsetzen. Wir wissen ja zum Beispiel, die technischen Welten sind ja sehr, sehr stark in den Händen traditionell von Männern. Mhm. Und Equimundo hat eine Untersuchung gemacht, dass, glaube ich, mehr als 40% der Männer sagen, ja, Online-Leben ist befriedigender als das Offline-Leben. Also wo die ganze Sogwirkung in diese Sachen hinein. Wir wissen, dass über 60% der Burschen mit Manosphere-Inhalten in Kontakt kommen. Wissen aber auch, dass sie das differenziert sehen, dass sie schon Resilienz haben, dass sie nicht sagen, ja, das ist alles klasse, sondern sie sagen, ja, sie sind antifeministischen Rotz, das interessiert mich überhaupt nicht, aber die Fitness-Tipps gefallen mir. So in die Richtung jetzt sehr vereinfacht gesagt. Also wir sehen schon differenzierte Wahrnehmung und Resilienz. Wir bemühen uns sehr natürlich auch in der Burschenarbeit gut dafür zu sorgen, also auch wenn unsere Workshops getrennt sind, das Bild zu haben, viel Kontakt mit Frauen, sich viel mit Mädchen zu unterhalten. Es ist ein Schutzfaktor. Je mehr Burschen mit Frauen zu tun haben, desto eher bekommen sie die Perspektiven mit und desto weniger laufen sie Gefahr, dann dieses und jenes. Und wir sollten in der Burschenarbeit aber auch vor allem auf jene Burschen schauen, die selbst Betroffene und Opfer von Gewalt sind. Mhm. Also sei es als Zeugen von familiärer Gewalt oder auch in der Schule vielleicht gemobbt werden oder vielleicht auch zu Hause geschlagen werden und vieles andere mehr. Da sehen wir, das ist das größte Potenzial, dass sich hier so eine ganz feindselige, toxische Entwicklung anbahnt. Und je früher wir das erkennen können, je früher wir mit diesen Burschen arbeiten können, desto besser. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir Männer, Burschen nicht nur sozusagen unter Anführungszeichen so in so Täterrollen sehen sollten, sondern auch in dem sehen sollten, wo sie selber auch Betroffene von Gewalt sind und wo es eine hohe Verletzungsoffenheit gibt von Burschen, über die sie auf der anderen Seite aber nicht reden, weil ein richtiger Mann ist halt kein Opfer, sondern der hält das aus, schluckt das runter und haut lieber wie einen anderen, bevor er eine Träne deswegen vergisst, dass es ihm selber schlecht geht. Auch das alles sehr vereinfacht gesagt. Aber das gehört auch zu dem Caring dazu aus meiner Sicht, dass wir auch die fürsorglich auf die Burschen zugehen und fürsorglich auch über die Männer und die Burschen sehen, wo es ihnen auch nicht gut geht und wo sie auch Betroffene von unterschiedlichen Gewaltformen sein können.
Ja, danke schön. Ich glaube, das war ein aus meiner Sicht gutes Schlusswort oder so ein guter Kreis, auch die Fürsorge sozusagen auch für alle oder den fürsorgenden Blick für alle einzunehmen. Magst du noch was sagen?
Ja, ich möchte noch etwas Lustiges loswerden. Ich habe vor kurzem eine Fortbildung gemacht in einer Beratungsstelle, die so mit Männern mit internationaler Familiengeschichte schwerpunktmäßig arbeiten. Und ein Kollege hat so in der Diskussion hat er gesagt, was ihn so interessiert am Thema, hat er den Spruch geprägt: Patriarchat ist peinlich. Und ich habe so lachen müssen, das habe ich mir so mitgenommen und ich habe mir vorgenommen, mir ein T-Shirt zu machen. Patriarchat ist peinlich. Das finde ich irgendwie so, das bringt vielleicht auch so einen gewissen Change-Prozess auf den Punkt. Und das war ein Mann mit selber einer Migrations- und Fluchtgeschichte. Und das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, dass die Auseinandersetzung mit Gleichstellung unheimlich schöne Sachen hat, auch gerade von Männern, die vielleicht aus Ländern kommen oder aus Strukturen kommen, die gar nicht gleichstellungsorientiert funktionieren und wie die aufblühen, auch in der Auseinandersetzung mit den eigenen Belastungen von Männlichkeitsleitbildern, dass sie dann zu solchen Haltungen und Aussagen kommen. Das ist wirklich schön zu sehen. Das ist wirklich ein Thema, das wir haben. Und das ist vielleicht meine letzte Zahl, die ich habe. 2017 hat die Österreichische Akademie für Wissenschaften eine Untersuchung gemacht, bei, glaube ich, es waren etwa 900 Männer, die mit Fluchthintergrund aus dem Irak, Syrien und Afghanistan, und hat sie neben anderen Fragen gefragt, wie wichtig ist ihnen die völlige Gleichstellung von Männern und Frauen? Und mehr als 85% der Männer haben gesagt, das ist mir entweder sehr wichtig oder eher wichtig. 85%. Und nur ein ganz kleiner Teil hat gesagt, nein, das ist mir gar nicht wichtig. Also dieser Shift und dieser Change und wie das in den Köpfen zumindest angekommen ist, da ist schon was angekommen, da ist schon etwas da, wo man aufbauen kann. Die Realität dann so mithält, was man sich jetzt genau unter völliger Gleichstellung vorstellt, das mag schon anders sein, das ist natürlich schon klar, aber da ist ganz vieles da und wir bemühen uns auch immer in unserer Arbeit, in der Männerarbeit, positive Bilder von Mannsein und Männlichkeit, positive Bilder von Männern. Also neben dem, dass wir Strukturen kritisieren, dass wir die Männer auch positiv ansprechen. Und ich glaube, wir sollten in der Gender-Debatte nicht mit so einem Film draufgehen, wir reden ständig über Privilegien von Männern, wo Männer böse sind, wo Männer schlecht sind, sondern wir sollten über Strukturen reden, Strukturen kritisieren, Themen auch benennen, klar benennen, Gewalt benennen, blinde Flecken benennen, hin und her. Aber auch die anderen Themen benennen, auch benennen, was kostet die Männlichkeitsanforderungen, die Männer und dass Männer unterschiedlich sind, dass es unheimlich vielfältige Männlichkeiten gibt und das, so wie Neuseeland zeigt, nicht die Mehrheit der Männer toxisch ist, sondern die Mehrheit der Männer ist atoxisch. Auch das, finde ich, gehört gesagt, wenn es die Zahlen hergeben. Ja. Wenn es die Zahlen nicht hergeben, gehört es nicht gesagt. Oder anders gesagt, jetzt nur in dem Fall, geben es die Zahlen halt her.
Ja, vielen Dank. Es war großartig und ich glaube, wir haben viel Neues auch zu hören bekommen, mitbekommen, auch vieles, was wir mitnehmen können für unser Projekt. Und ich glaube auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben viel Neues gelernt. Vielen Dank und
Dankeschön.
Danke vielmals für die Einladung. Es war super nett, super interessant und viel Erfolg für euer Projekt, finde ich extrem wichtig, die Arbeit, die ihr macht für Frauen, Männer und Genders.